Herzlich willkommen zur vierten und schon letzten Folge von unserem kleinen Podcast zum Thema Desinformation und digitale Öffentlichkeiten. Ich bin Alex Sengerlaub.
Und ich bin Alina Radke.
Und diesmal geht es um Fact-Checking, unter anderem. Also es geht um Ansätze und Maßnahmen, die man tun kann, um Desinformation sinnvoll zu begegnen. Und eine Möglichkeit davon ist das Fact-Checking, über das wir ein bisschen genauer sprechen. Wir gucken uns aber auch verschiedene Regulierungen an, zum Beispiel das Fake-News-Gesetz in Frankreich und was man sonst so tun kann, um einen guten Ausweg oder gute Gegenmaßnahmen oder Counter-Speech-Strategien zu Desinformation zu entwickeln. Die allererste Nachricht, wir haben schon darüber in der letzten Folge gesprochen, ist, dass das gar nicht so einfach ist, überhaupt Unwahrheiten, die sich im Netz verbreiten, wieder einzufangen. Es gibt Studien, zum Beispiel eine vom MIT aus dem Jahr 2018, dass sich Unwahrheiten gleich 6-mal schneller verbreiten als wahre Nachrichten. Untersucht wurden 125.000 Twitter-Beiträge. Dabei ging es vor allem um politische Themen. Und da war es doch ein wenig erschreckend, dass es die Fake News in der Regel viel einfacher haben als die Fact-Checker. Auf richtig große Reichweiten kommt das Fact-Checking eigentlich nur, wenn auch große Medienhäuser beteiligt sind. Was die sozialen Netzwerke betrifft, ist gar nicht so einfach zu sagen, wer überhaupt das Fact-Checking am Ende sieht. Ob es bei denen ankommt, bei denen es ankommen muss und ob nicht diejenigen, die es lesen, gar nicht die sind, die es brauchen. Das sind so die Fragen, die von relevant sind, wenn man sich das Fact-Checking anguckt. Aber erstmal Fact-Checking oder Debunking. Das ist eigentlich eine neue journalistische Geschichte, die es so vorher gar nicht gab. Wir haben natürlich in allen Medienhäusern gibt's Abteilungen, die verifizieren, die lektorieren, die nochmal reinschauen, ob Dinge richtig oder falsch sind. Und dann wird publiziert. Und was sich heute verändert hat, ist genau dieses Paradigma, dass heute erst publiziert wird und dann wird vielleicht nochmal verifiziert. Und das ist tatsächlich eine ganz neue Qualität, mit der digitale Öffentlichkeit zu kämpfen haben. Vor allen Dingen, wenn man sich den Prozess vorstellt. Es gibt eine Desinformation, die wird veröffentlicht, vielleicht in sozialen Netzwerken, dann hat die erstmal einen riesigen Vorsprung, weil sie sich sehr, sehr schnell unter Umständen viral verbreitet. Und Menschen, wenn diese Nachricht sehr emotional ist, wenn sie vielleicht irgendwie skandalisierend ist, diese Nachricht weiterverbreiten. Und dann kommen die Fact-Checker an Bord, die entweder informiert werden von Newsern, die schreiben, Moment mal, hier ist irgendwas komisch, oder Algorithmen suchen quasi selber verschiedene Themen durch und zeigen dann bestimmte Texte an, die unter Umständen verdächtig sind. Und dann ist es natürlich, gerade wenn es ein neues Phänomen ist oder ein neues Ereignis, was vielleicht auch gar nicht so einfach zu recherchieren ist, brauchen Fact-Checker auch eine ganze Weile an Zeit, um herauszufinden, ist das jetzt richtig oder wahr, was da passiert ist. Unter Umständen muss man auch nochmal irgendwo hinfahren, irgendwen anrufen, irgendwen fragen. Und dann ist leider die Desinformation schon über alle Berge. Insofern ist das mit das größte Problem. Einerseits mangelnde Reichweiten, die Zeitverzögerung, auch die Eigendynamik der Nachricht, da spielt ja alles mit rein. Dann gibt es auch psychologische Effekte, die teilweise eine Rolle spielen könnten. Da gibt es den sogenannten Backfire-Effekt. Kann man sich so vorstellen, es gibt vielleicht eine geschlossene Gruppe auf Facebook, wo sich Klimaleugner versammeln und dann kommt jemand in diese Gruppe rein und versucht ein Fact-Checking vorzunehmen und sagt, Moment mal, der Klimawandel ist doch wahr. Und die Leute, die sich aber dort versammeln haben, verbünden sich dann quasi gegen dieses Fact-Checking. Und mit diesem eigentlich gut gemeinten Versuch, etwas zu berichtigen, treten Gruppeneffekte ein, die im Grunde genommen die eh schon vorherrschende Meinung weiter verstärken, trotz des Debunkings. Und auch die Plattformen sind ein wenig unhilfreich, wenn es darum geht, das Debunking erfolgreich zu machen, weil es natürlich viele affektive Reaktionen gibt. Also gibt es zum Beispiel auf einer politischen Seite, wo man sich versammelt zu irgendeinem Thema, wird dann darunter in der Regel unter den Beiträgen meist im Sinne des Beitrags kommentiert oder mit emotionalen Reaktionen geantwortet. Das kann dann auch der Wut-Emoji sein oder irgendwas anderes. Und das ist natürlich tricky, hier in diesen Öffentlichkeiten so eine Art Moderation reinzukriegen oder eine Art Zivilisation des Diskurses, gerade wenn die Debatten sehr heiß geführt werden. Das wissen wir, welche Themen das sind, hatten wir letzte Folge besprochen. Innere Sicherheit, Migration und Flüchtlingskrise, solche Themen sind es, die auch besonders schwer zu debunken sind.
Ja, das Ganze hört sich ja erstmal so ein bisschen desillusionierend an und hört sich nicht so an, ja, als ob das Fact-Checking all die Erwartungen erfüllen kann, die an es gestellt werden. trotz all der Nachteile und Einschränkungen, die damit einhergehen und die Alex gerade schon erwähnt hat, lohnt es sich aber vielleicht doch mal zu gucken, was denn gutes Fact-Checking ausmacht und welche Umstände vorhanden sein müssten, damit es auch entsprechend Früchte trägt und auch wirklich eine Falschnachricht sich debanken lässt. Das sogenannte International Fact-Checking Network, das ist eine Einheit, die am Poynter-Institut angesiedelt ist. Das Poynter-Institut ist eine Non-Profit-Journalistenschule und eine Forschungseinrichtung aus den USA, die sitzen in Florida, das vielleicht am Rande. Die haben 2015 eben dieses International Fact-Checking Network ins Leben gerufen, um ja auch einen internationalen Austausch zwischen verschiedenen Fact-Checking-Organisationen zu fördern und haben sich dabei einen sogenannten Code of Principles, also gewissermaßen, ja, ich glaube, man kann sagen, eine Selbstverpflichtung für gewissenhaftes und gutes Fact-Checking aufgestellt. Ja, ich würde vielleicht einfach mal sagen, was dazugehört und wie die gutes Fact-Checking definieren. Erstens geht es dabei darum, unvoreingenommen und fair zu sein. Das heißt, sie haben sich vorgenommen, Falschnachrichten aus allen politischen Spektren gleichermaßen sich anzuschauen. Wobei es ja so ist, dass, und das waren ja auch die Ergebnisse unserer Studie zur Bundestagswahl 2017, es einfach so ist, dass die meisten Desinformationskampagnen eher aus dem rechten Spektrum hervorgehen. Aber prinzipiell geht es erstmal darum, alle möglichen Falschinformationen, egal woher die jetzt kommen, gleichermaßen zu behandeln und gegenzuchecken. Dann geht es um eine Transparenz der Quellen, also dass für alle Leute dann im Anschluss auch nachvollziehbar ist, wo das Institut seine Informationen her hat, wo die bezogen haben, mit der eine Falschnachricht entkräftet wurde, also gegebenenfalls auf Studien zum Beispiel zu verweisen. Dann, und das ist auch eigentlich noch ein wichtiger Punkt, wie ich finde, geht es auch darum, transparent zu machen, woher das Funding, also die Finanzierung der jeweiligen Fact-Checking-Organisationen kommt. Sind die unabhängig oder sind die beispielsweise an eine Uni angegliedert oder an ein Mediennetzwerk, also Inhouse-Organisationen, verschiedene Redaktionen? Ist auch noch eine Frage, die dabei relevant ist. Dann verpflichten sich die Fact-Checking-Organisationen auch ihre Methoden transparent zu machen, also dass deutlich wird, wie wird eigentlich gearbeitet, wie werden die Daten erhoben, wie funktionieren die Mechanismen. Und zu guter Letzt, und das kommt dann auch all denen entgegen, die dann diese Debunking-Kampagnen oder Informationen dann wiederum konsumieren, ist, dass die Korrekturen, die gemacht wurden, auch nachvollziehbar sind. Also man kennt es ja manchmal, diesen Disclaimer bei Online-Artikeln, dass dann steht, hier wurde nachträglich etwas geändert. Wichtig wäre dann aber auch zu sagen, was geändert wurde, weil wenn ich nur den Disclaimer habe, hier wurde irgendwas verändert, dann weiß ich nicht, wurde da was rausgenommen, weil zum Beispiel jemand sich falsch zitiert gefühlt hat und dann irgendwie das dagegen verfügen wollte, dass das Zitat rauskommt. War es eine Zahl, die falsch war, oder war es tatsächlich was Gravierenderes, Inhaltliches?
Das ist tatsächlich ein großes Thema, auch in den sozialen Netzwerken, dass wenn Medienplattformen oder Seiten Dinge ändern, dass die kenntlich gemacht sind oder nicht. Der Witz ist, dass Facebook es automatisch macht. Man kann nämlich sich die Editionsgeschichte von allen Beiträgen anschauen. Ja. Und so haben wir verschiedene Desinformationscases, damals einen von der Bild-Zeitung zur Bundestagswahl über die Frage, ob beim G20-Gipfel ein Polizist erblindet ist oder nicht. Mhm. Die Story stimmte so nicht, aber wir haben schön in der Editionshistorie des Facebook-Beitrags der Bild-Zeitung sehen können, wie dieser Artikel sich immer wieder verändert hat. Ja. Und am Ende stand nur noch, glaube ich, als Nachricht, aber stimmte alles irgendwie nicht. Ja. Haben sie selber hingeschrieben.
Ja. Also auf jeden Fall ein wichtiges Tool, was man nicht unterschätzen sollte. In Deutschland hat sich zum Beispiel Korrektiv diesem Code of Principles und dem Poynter-Institut angeschlossen. Und Korrektiv ist auch die Organisation, die in Deutschland mit Facebook zusammenarbeitet, wenn es darum geht, Desinformationskampagnen auf der Plattform zu debunken oder erstmal kenntlich zu machen.
Neuerdings zusammen mit der DPA. Die sind jetzt ein Joint Venture.
Genau. Facebook hat international verschiedene Partnerorganisationen für die jeweiligen Länder, mit denen sie dann kooperieren. Kann man auch alles online einsehen. Für Deutschland ist es jetzt, wie gesagt, Korrektiv und die DPA. Und Korrektiv, da sieht man auch, dass sie sich sehr gewissenhaft diesem Code of Principles unterworfen haben, machen nämlich auf ihrer Website ganz transparent, wie sie dann mit Facebook zusammenarbeiten und wie das dann eigentlich funktioniert, so eine Desinformationskampagne erstmal überhaupt zu entdecken, dann gegebenenfalls zu korrigieren und dann auch so wieder auf die Plattform einzuspeisen, dass es möglichst viele Leute sehen. Das funktioniert dann so, dass Korrektiv einerseits Falschinformationen, potenziell Falschinformationen, die sowohl von Nutzern gemeldet wurden, als auch die, die sie selbst als solche identifiziert haben, überprüfen. Und wenn sich dann herausgestellt hat, dass es sich dabei um eine Falschnachricht handelt und Korrektiv den jeweiligen Faktencheck dazu angelegt hat, dann können diese ursprünglichen Posts mit dem Faktencheck verknüpft werden und werden dann so wieder in den Newsfeed eingespeist und dann so dargestellt. Also dann gibt es unten so einen kleinen Kasten, so einen kleinen Disclaimer, in dem dann steht, dass diese Information für falsch gehalten wird mit dem anhängenden Faktencheck. Korrektiv hat dann drei verschiedene Rating-Optionen, also einmal wahr, einmal gemischt, das heißt, wenn nur bestimmte Daten falsch sind, und dann auch falsch, mit der sie solche Posts versehen würden. Außerdem gibt es noch, aber das greift dann eher weniger auf Desinformationskampagnen zu, die Disclaimer Meinung, Satire und falsche Überschrift können aber auch ganz hilfreich sein, weil wir haben ja in der letzten Folge schon gehört, dass auch Satire manchmal ganz schöne Wellen schlagen kann. Facebook selber gibt dann an, dass die Reichweite dieser markierten Beiträge dann verringert wird und sie dadurch weniger Leuten angezeigt wird. Korrektiv selber sagt aber, dass es dazu noch keine belastbaren Zahlen gibt, also ob das dann auch wirklich funktioniert und greift. So ist aber zumindest die Idee in der Theorie. Genau. Mittlerweile haben auch viele Medienanstalten, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier in Deutschland, eigene Inhouse-Fact-Checking-Organisationen. Hier sei mal stellvertretend der ARD-Faktenfinder und der Faktenfuchs des Bayerischen Rundfunk genannt. Der Faktenfuchs ist tatsächlich ganz interessant, weil der nicht nur große Falschinformationen, die Wellen in den Medien geschlagen haben, aufgreift, sondern auch aus der eigenen Social-Media-Community Behauptungen, die vielleicht gar nicht so eine Riesenreichweite haben, aber die es vielleicht trotzdem lohnt, mal gegenzuchecken, aufgreift auf der Website und dann dort anschließend überprüft. Also eigentlich ein sehr umfassendes Fact-Checking und ja auch Monitoring der eigenen Community.
Was, glaube ich, für die eigene Kommunikationsarbeit wichtig ist, dass man in den jeweiligen Öffentlichkeiten, in denen man sich bewegt, einerseits weiß, wer sind die wichtigen und großen Fact-Checking-Organisationen. Da helfen auch die Übersichten, die Pointer und First Draft zur Verfügung stellen. In Deutschland, haben wir sie alle gehört, ist das Korrektiv, die dpa, aber auch der Faktenfinder, der Faktenfuchs. Manchmal sind es aber auch so Medienblogs wie Übermedien. Oder Tatsache ist das eine ganz generische Aufgabe des Journalismus selbst. Das haben wir auch gesehen, dass ganz oft die Süddeutsche Zeitung oder Spiegel Online oder Zeit Online selber auch große Falschmeldungen richtigstellen, die irgendwie unterwegs sind, wenn sie zumindest den Eindruck haben, dass das hier bundesrepublikanisch relevant wird von der Größe. Was wir machen wollen, ist uns drei kleinere Cases anzuschauen, die als gelungene Faktenchecks gesehen werden können. Jetzt gar nicht so sehr als Anleitung zum Selbermachen, sondern um so ein bisschen zu zeigen, wie diese Mechanismen eigentlich funktionieren und wann es auch mal funktionieren kann, dass die Fake News eben nicht über alle Berge schon ist, sondern wo im richtigen Moment und zur richtigen Zeit dann doch irgendwer eingeschritten hat. Im Zweifel, glaube ich, ist es immer gut, sich an die Kommunikationsprofis zu wenden. Man kann selber in sozialen Netzwerken aufmerksam sein, kann auch selber den Netzwerken Bescheid sagen und Dinge melden oder dem Faktenfinder auch eine E-Mail schreiben. Auch das geht, dass wenn man selber Sachen entdeckt, das Korrektiv oder dem Faktenfinder zu melden. Eine ziemlich gelungene Fact-Checking-Geschichte ist aus dem Sommer 2018. Und zwar spielt der amerikanische Präsident, wie schon so oft in diesem Podcast, eine tragende Rolle. Er hat auf Twitter einen Tweet veröffentlicht, wo es darum ging, dass angeblich in Deutschland aufgrund der Geflüchteten Straftaten um 10% zugenommen hätten. So, und dann irgendwie hat er darunter noch ein bisschen gemotzt.
Und vor allem auch, dass die offiziellen Stellen das verheimlichen.
Das war so in der Klammer ganz heimlich noch drin. Und daraufhin gab es eine heftige Gegenreaktion, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch durch fast die gesamte deutsche Öffentlichkeit. Es gab einzelne Personen, darunter Veronika Ferris unter anderem, also einzelne Prominente, die in sozialen Netzwerken aktiv waren, aber auch bis zum ZDF und sogar die Bundeskanzlerin sah sich bemüßigt, hier auf die offizielle Kriminalitätsstatistik zu verweisen, wo die Kriminalität eigentlich seit 1992 stetig zurückgeht und diese 10% eben nicht nachweisbar sind, hat man sehr schön gesehen, dass die Erwartungshaltung aber gegenüber auch der Richtigkeit der Aussagen des amerikanischen Präsidenten in der deutschen Öffentlichkeit schon so gering ist, dass man hier wirklich, zumindest in den Zahlen haben wir das auch gesehen, fast 80% der Beiträge, die Erfolg hatten und die große Reichweiten hatten, dass die Banking waren und eigentlich sich kaum Akteure durchsetzen konnten, die auf Trumps Narrativ aufgesprungen sind und es versucht haben weiterzutragen. Es war in dem Fall, war es glaube ich Jürgen Reichelt, Chefredakteur der Bild-Zeitung und irgendwer von der AfD, die drangen damit aber nicht sonderlich erfolgreich durch.
Ja.
Aber natürlich ist das nicht immer so einfach und mit der Erwartungshaltung so klar wie im Fall Trump. Ein anderes schönes Beispiel aus der Bundestagswahl, es war der einzige Case, den wir untersucht hatten damals, wo wirklich das Debunking direkt erfolgreicher war als die Fake News. Und hier kamen auch ein paar glückliche Umstände zusammen, muss man eigentlich sagen. Das war eine Geschichte aus Nordrhein-Westfalen. Da gab es angeblich eine Direktive aus dem Innenministerium für die Polizei, dass migrantische Straftaten zu vertuschen seien. Die war aber auch super schlecht gemacht, sah so semi-professionell selbst bearbeitet aus, war auch eine Menge Rechtschreibfehler drin. Und das wurde auf irgendeiner seltsamen File-Sharing-Plattform hochgeladen und hat so seinen Weg in die digitalen Öffentlichkeiten oder Twitter gefunden. Und obwohl das ein Wochenendtag war, irgendwie ein Sonntagnachmittag, war irgendwer noch geistesgegenwärtig im Innenministerium von NRW zugange und hat sofort, weil ein Nutzer ihm das gemeldet hat, reagiert. Und dann hat das Innenministerium getwittert, nee, Moment mal hier Leute, das ist alles Fake. Und dadurch hat das keine großen Wellen geschlagen. Wir hatten damals den Steinbach-Index. Es ist ein bisschen gemein, aber Tatsache, jede Desinformationskampagne, die wir damals gesehen haben, wurde von Erika Steinbach auf Twitter geteilt. Deswegen haben wir irgendwann den Steinbach-Index uns überlegt, dass man quasi damit die Wahrscheinlichkeit einer Fake News messen kann. Sogar Frau Steinbach hat dann, die das selber auch noch weiterverbreitet hatte, hat dann diesen Tweet wieder gelöscht. Insofern kann Debunking auch helfen, diejenigen, die Desinformation verbreiten, vielleicht zur Raison zu rufen. Aber leider auch nicht immer. Ein drittes Beispiel für erfolgreiches Debunking stammt aus dem französischen Präsidentschaftswahlkampf. 2017, Emmanuel Macron, damals noch Präsidentschaftskandidat, noch nicht Präsident, hatte mit einer Geschichte zu kämpfen, wo es darum ging, dass in einem Artikel bei Sputnik, einer sowas wie RT auch, also eine russische Auslandskanal, die gehören auch alle zum gleichen Mediennetzwerk in Russland, eine Geschichte gebracht hat, das war angeblich ein Leak von einem Politiker der französischen Republikaner, gar nicht das Front National damals noch, dass Macron schwul sei und seine Frau nur Fake sei. Und interessanterweise hat er selber relativ schnell darauf reagiert, weil das irgendwie so ein hochkochendes Gerücht war im französischen Wahlkampf. Und hat sehr souverän, und das machen auch die Fact-Checker ganz oft, das Narrativ geändert und hat gesagt, na Moment mal, hiermit müssen wir uns gar nicht befassen, aber guck doch mal, wer hier versucht, in unseren Wahlkampf einzugreifen, indem Desinformationen über Auslandsmedien geteilt werden.
Ja, eine ziemlich schlaue Strategie, eigentlich darauf zu antworten.
Und dadurch ist eine ganz andere Diskussion auf einmal zustande gekommen. Ja. Ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum am Ende in Frankreich eine Art französisches Fake-News-Gesetz entstanden ist, wo genau versucht wird, gegen Desinformation vorzugehen. Dabei geht es vor allen Dingen darum, dass Gerichte Desinformation einfangen können und verbieten können. Das Problem so ein bisschen an dem Gesetz ist, wenn es eine von nationaler Tragweite essentielle Desinformation gibt und dann ein Gerichtsprozess und dann wird sie verboten, dann wird wahrscheinlich das so ein bisschen dann Streisand-Effekt wird das genannt. Lustigerweise nach Barbara Streisand, die eigentlich etwas verhindern wollte, dass eine Information an die Öffentlichkeit tritt und dadurch, dass noch man das verhindert, wird es noch viel größer. Und dann kann man natürlich absehen, dass das massive Berichterstattung nach sich ziehen würde, wenn das französische Präsidentenamt einen solchen Prozess einleiten würde. Insofern ist das französische Fake News Gesetz eher Symbolpolitik, schätze ich mal, an vielen Stellen, um zu zeigen, dass man hier handlungsfähig ist und ein mögliches Instrument hat. Es geht auch so ein bisschen um die Frage, welche Lizenzen die Rundfunkaufsichtsanstalten in Frankreich wiederum gegenüber RT und so auch aussprechen können. Das war so der zweite Teil der an der Stelle auch relevant ist. Sonst gibt es natürlich viele Regulierungsmöglichkeiten, die auch bei uns besprochen werden. Wir haben in Deutschland haben wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was nicht wirklich gegen Desinformation vorgeht, was eher so ein bisschen versucht, die Hate Speech-Trolle einzufangen und die Rechtsdurchsetzung in den Netzwerken zu verschnellern. Nämlich es gibt bestimmte Zeitfristen und es gibt bestimmte Strafen, die im Gesetz definiert sind, wenn die Plattformen sich weigern sollten, überhaupt Hate Speech, Kurations- und Löschprozesse aufzusetzen. Sonst haben wir aber relativ wenig gute Desinformationsgesetze, wenn nicht sogar, ehrlich gesagt, gar keins. Ganz oft wird auch in autoritären Staaten, die halt keine großen Verfechter von demokratischen Öffentlichkeiten und Journalismus sind, werden auch Gesetze erlassen, die dann im Grunde genommen Nachrichten verbieten, die die Regierung kritisieren. Also ja, auch sowas gibt es natürlich, aber da müssen wir uns natürlich in Europa keine großen Beispiele dran nehmen. Sonst ist so ein bisschen die Frage, wie man auf europäischer Ebene vielleicht dem Thema zu Leibe rücken kann. Es gab zur Europawahl gab es den Action Plan der EU mit ganz verschiedenen Komponenten, wo sie einerseits mit den Plattformen versucht haben, Transparenzberichte von denen zu fordern. Die haben Werbebibliotheken eingeführt, wo man sehen kann, was wird eigentlich als Werbeanzeige geschaltet, vielleicht auch Desinformationen, die als Werbung geschaltet werden. Das Fact-Checking wurde professionalisiert. Und wir haben jetzt vielleicht mit dem Digital Service Act, der eine der großen Regulierungsreformen der neuen EU-Kommission sein wird, haben wir vielleicht nochmal den Versuch, auch was gegen Desinformation gesetzlich zu machen. Jetzt sind wir schon am Ende von unserem kleinen Podcast. Es bleibt uns vielleicht noch zu sagen, dass das ganze Thema Desinformation ein sehr holistisches Thema ist, weil es um die Frage geht, was kommt aus dem politischen System, welche Verantwortung tragen Regierungen auch mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit, welche Verantwortung tragen Journalisten, wenn es darum geht, objektiv, neutral, ausgewogen und faktisch korrekt zu berichten. Welche Verantwortung tragen die Plattformen, die völlig neue Formen von Öffentlichkeit herstellen und damit aber auch uns vor neue Herausforderungen stellen in diesen datengetriebenen, algorithmenbasierten Öffentlichkeiten? Und aber auch, welche Verantwortung tragen wir, nicht zuletzt als Bürgerinnen und Bürger, die Teil dieser neuen Öffentlichkeiten sind? Und natürlich müssen wir uns dort souverän und verantwortungsbewusst bewegen. Und zuletzt dann noch darauf hingewiesen, auch bei uns im Haus in der Stiftung Neue Verantwortung beschäftigen wir uns weiter mit diesen essentiellen Fragen in unserem Projekt Stärkung digitaler Öffentlichkeit. Unter anderem in einem Projekt, das mein Kollege Dr. Julian Jausch betreut. Da geht es um Policy-Ansätze. Wie kann man digitale Öffentlichkeiten stärken, sei es durch Wettbewerbsrecht, durch Medienregulierung, durch Jugendschutz? Und das zweite Projekt?
Ja, uns wird das Thema noch eine ganze Weile beschäftigen. Im Oktober startet bei uns nämlich ein neues Projekt zu digitaler Informations- und Medienkompetenz, im Rahmen dessen wir dann auch eine große Studie über Medienkompetenz hier in Deutschland durchführen werden. Da wollen wir uns angucken, wann ist man eigentlich medienkompetent, welche Mittel braucht man überhaupt, um vor den ganzen Themen, über die wir gesprochen haben, Fake News, Desinformation, gefeit zu sein. Also ihr könnt gespannt sein, was es da noch alles so geben wird von unserer Seite.
Dann danken wir euch herzlich fürs Zuhören und sagen Tschüss.
Tschüss.